Hallo zusammen und hallo Miriam. Ich heiße euch alle herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe von Eros und Psyche. Heute gemeinsam mit Miriam zum Thema Mail Order Bride oder auf Deutsch Versandhandel Bräute. Miriam, grüß dich.
Hallo, sind es dann auch Bräute?
Also es sind auch Männer. Vielleicht müssen wir das anders sagen. Also was ist überhaupt so eine Versandhandel Braut oder Mail Order Bride? Man könnte es eigentlich so als so ein Phänomen bezeichnen, bei dem ein Mensch aus einem meist westlichen Land über eine Agentur, sei es jetzt online oder tatsächlich mal vor Ort, einen anderen Menschen kennenlernt und mit diesem ja eine Beziehung eingeht. Meist geht es dann Richtung Heiraten, also Ehe, und diese dann in das Land, gut, das Wort importieren ist jetzt vielleicht zu hart, aber sozusagen in das Land importiert, wo er oder sie herkommt.
Das ist ja sowieso total spannend, weil wir natürlich hier in unserem Kulturraum überhaupt nicht an so Heiratsvermittlung oder dass die Eltern irgendwie den Partner aussuchen herkommen. Und das ist ja schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Man hat so seine Kriterien, aber vielleicht beauftragt man auch jemanden, der die Kriterien erfüllt. Und dann kriegt man, wenn man Glück hat, den richtigen oder die richtige Partnerin. Also so stelle ich mir das vor. Aber wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt sage, Ma, ich brauche einen Ehemann oder eine Ehefrau, wie würde ich denn da vorgehen?
Ich sage das mal so, vor 20 Jahren müsstest du noch bei einer Agentur vorbeikommen oder jemand würde bei dir vorbeikommen. Und es gab tatsächlich Zeiten, wo man so Kataloge hatte mit Bildern und Beschreibungen von den Personen, die für sowas offen waren. Also ich gehe jetzt mal so von einem wirklich stereotypen Beispiel aus. Das heißt, du wärst ein Mann. Und du würdest dann quasi zu so einer Agentur gehen, sagen wir mal in den USA, da ist diese Industrie richtig groß und recht verbreitet und würdest zum Beispiel sagen, du möchtest eine südostasiatische Frau kennenlernen und auch heiraten. Und die würden dir dann einen Katalog vor die Nase legen mit den Fotos und Kurzbeschreibung von der Frau, wo dann irgendwie so was drinsteht wie hat gerne Tiere und ist lieb, freundlich, spricht fließend Englisch. Und dann würdest du quasi sagen, ja, sie möchte ich kennenlernen. Und dann würde die Agentur den Kontakt herstellen, je nachdem, in was für ein Preisklassensegment du bist, würde man vielleicht sogar eine Reise in das Ursprungsland der Frau organisieren, damit du sie vor Ort kennenlernst. Und dann würde man dann gucken, wie es weitergeht. Und angenommen, du würdest sagen, ja, super, das passt. Und sie würde auch sagen, ja, super, das passt. Dann würde die Agentur auch entsprechend die Modalitäten der Rückführung von dir und der Frau dann quasi in das Land organisieren. Weil das hat natürlich sehr viel mit Visa zu tun, oder? Einreisedokumente und so weiter, ja.
Okay, das heißt, das wäre so das Allround-Paket in dem Fall gewesen. Vielleicht sogar noch mit Papiere vorbereiten für eine potenzielle Hochzeit wahrscheinlich und. Ja, voll spannend, oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn, also wie viel hat denn sowas früher gekostet? Also war das ein Urlaub oder war das ein Haussegment, um das zu bezahlen? Und kann mir darunter jetzt nichts vorstellen gerade. Ist das so wie MacBook bestellen, das kostet 2000 Euro oder?
Also dazu kann ich dir wirklich nichts sagen. Das Problem ist das Folgende. Während meiner Recherche habe ich fast nirgendwo irgendwelche Zahlen gefunden, mit denen man arbeiten kann. Und die Agenturen, die ja mittlerweile nicht mehr mit Katalogen arbeiten, sondern wirklich einfach online sind, das heißt, es funktioniert alles online und vielleicht gibt es mal einen Telefonanruf oder so, die sind nicht gerade offen für Interviews. Und ich kann auch gut verstehen, warum. Ich habe dann doch noch irgendwo ein paar Zahlen rausgegraben und wir sprechen schon noch über eine Multimillionen-Dollar-Industrie, vor allem in den USA. Die aber eben durch diese fehlende Transparenz so ein bisschen shady ist. Also ich gehe schon noch davon aus, dass es jetzt nicht gerade ein Haus kostet, sowas zu machen, sonst wären nicht so viele Leute dort unterwegs. Ich habe von einer Webseite, das heißt Date for You, Date, dann eine 4 und dann das You geschrieben. Und die gab an, dass sie fast 2 Millionen Besucher im Monat. Gehe ich davon aus, dass nicht alle von diesen 2 Millionen Menschen, die die Webseite besucht haben und angenommen, die Hälfte davon hat tatsächlich mal das Angebot irgendwie angenommen und hat ein bisschen was bezahlt, dass die sich halt ein Haus leisten können, also jetzt mal preislich gesprochen, um einen Partner irgendwo aus Südostasien, weiß nicht, Afrika oder Osteuropa, Lateinamerika kennenzulernen und nach Amerika zurückzubringen, um die zu heiraten. Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch, dass das vielleicht etwas ist, wo man, ja, wo das natürlich, wie du gesagt hast, was ist alles drin, ne?
Also meine Schätzung ist jetzt, wenn ich wirklich auch das Reisen hin und her wie zusammennehme und vielleicht auch die Hilfe bei den ganzen administrativen Abläufen, Visa-Beantragung und so weiter, gehe ich so von, weiß nicht, jetzt mal 6.000, 8.000 Dollar, könnte ich mir vorstellen.
Ja, man muss halt auch immer schauen, in welchem Bereich das quasi ist. Also ich hatte in Vorbereitung quasi auf unserem Podcast halt auch ein bisschen was geschaut und ich habe natürlich immer nur was gefunden, wenn ich eine Frau suche, ja, und nie irgendwie was zu den Männern. Und da hing es jetzt davon ab, wirklich was organisiert worden ist und welche Visas irgendwie notwendig waren. Und da wurden so Bereiche genannt, dass das zwischen 2 bis 25.000 € kostet, je nachdem, wie viel das ist. Und das läuft ja jetzt heutzutage so über Webseiten und normalerweise ist das so zwischen 100 und 250 €, dass du dich dort registrierst. Also wenn du die Premium-Variante nimmst, ne, für diese Geschichten. Und dann musst du natürlich das Date, also du fliegst dann dorthin, da kostet halt dementsprechend das, also allein ein Flug nach Asien kostet zurzeit, also früher war das ja so 800 €, sind es jetzt ungefähr so 3.000 €. Dann musst du halt dort übernachten, je nachdem, ja. Oder auch wenn du, Ukraine fällt ja jetzt weg, das war ja auch so ein Land, wo das Geschäft recht gut geboomt hat für die Leute, dann musst du die Frau in dem Fall ja auch bezirzen und für dich gewinnen. Also es ist ja nicht so, dass du da hingehst, du wählst sie dir aus und sie geht gleich mit dir mit und so, sondern ja nur eine Verbindung. Das heißt, die Geschenke müssen mit einkalkuliert werden. Man trifft sich, vielleicht fliegt man ein-, zweimal hin, hat Dates und schaut dann, ob es passt. Und dann natürlich die ganzen Visakosten, die du dann natürlich trägst, um deinen Partner oder deine Partnerin mit rauszunehmen. Und wenn ich das mal so zusammenrechne, ist allein schon das Kennenlernen, bin ich da locker bei 5.000, 6.000 €. Weil du bist ja dann nicht nur 2 Tage da, sondern bist ja vielleicht ein paar Wochen dort. Ja, oder eine Woche, dann lass ein Hotelzimmer. 100 € ist jetzt nicht so abwegig. Dann hat man schon schnell eine Summe zusammen.
Es ist auch so, ich habe auf YouTube auch so einen Kurzdokumentarfilm gesehen. Das war wieder mal quasi eine amerikanische Agentur. Die haben es ein bisschen anders gemacht. Die haben, das war auch damals in der Ukraine, also wir sprechen so vor, das war ungefähr vor 5 Jahren oder 5 Jahre alt ist der Dokumentarfilm. Da hat man eine Gruppe von amerikanischen Männern, meistens so ab 45, in einen Flieger reingebuttert und die sind dann in die Ukraine geflogen. Und dort haben sie dann quasi an so Kennenlernabenden teilgenommen und sind quasi von Abend zu Abend in eine andere Stadt, in so einen Saal mit Live-Musik und quasi mit Speis und Trank. Und haben sich dann dort gegenseitig kennengelernt. Das heißt, es war wie im Voraus nichts geplant. Es gab keinen Katalog, es hat sich niemand jemandem ausgewählt, sondern das war alles vor Ort. Und es war natürlich spannend, oder? Der Kameramann ist da mitgelaufen und du hast sofort gemerkt, also die Sprache. Die Sprachbarriere ist einfach ein Thema, oder? Das ist natürlich dann für die Männer, die, weiß nicht, aus den USA oder aus Kanada kommen. Das sind übrigens so die zwei Länder, wo die meisten Männer dann kommen, die sich für sowas entscheiden. Das hapert dann natürlich.
sich ja deutlich mehr bemüht, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht, ne? Also wir sprechen ja oft dieselbe Sprache und so als Paartherapeutin würde ich mal sagen, Kommunikation ist alles und man kann dieselbe Sprache sprechen und nicht sich verstehen.
Das stimmt, das stimmt. Aber du hast natürlich ein ganz anderes Potenzial und du hast einfach gesehen, manche Männer waren da wie ganz schüchtern und wussten nicht, wie was sagen und die Frau hat sich richtig abbemüht, um irgendwie minimale Konversationen irgendwie auf die Beine zu stellen. Und es gab andere Männer und die kamen wirklich mit so einem Fragekatalog. Also der eine ist da richtig fast schon HR-mäßig rangegangen mit Fragen. Also im Fall von XY, was würdest du da machen? Und, und ich weiß nicht.
Aber das macht ja Sinn. Also wenn wir online daten, ja, oder wir jetzt unseren Partner kennenlernen und wir sind ja beide in festen Händen und wir haben ja auch wahrscheinlich so unsere Checklisten gehabt, das sollte mitgebracht werden, ja. Und ich finde, es ist sowas von korrekt, das vorher abzufragen, weil ich habe jetzt so viele Beziehungen auch erlebt, wo genauso Schnittstellen auf einmal überhaupt nicht besprochen werden. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Vorteil auch von diesen Online-Dating-Plattformen. Also ich spreche jetzt nicht über Tinder oder so, sondern wirklich die, wo es auch einen Fragebogen gibt, vielleicht auch ein bisschen nach der Persönlichkeitsstruktur geschaut wird, weil wir einfach viel länger Zeit miteinander verbringen, als früher geplant sind. Und im Rahmen der Recherche habe ich ja verschiedene Artikel zu dem Thema gefunden und hatte einen Artikel gefunden, wo die quasi erklären, warum das viel besser ist, eine Mail-Order-Bride zu nehmen, also eine amerikanische Seite natürlich, als selber zu daten, weil es viel günstiger ist. Und ich glaube, das hat natürlich was mit dem Dating-Verhalten zu tun, weil in Amerika ist ein Date sofort irgendwie muss ins fancy Hotel, der Mann zahlt sicher, er muss sie ausführen, nach dem so und so vielten Date gibt es ein Geschenk. Also dieses Bezirzungsversuch und Investieren an Entertainment für jemanden, wo sie nicht wissen, ob die wirklich Interesse haben, ist natürlich viel größer und auch die Ablehnung ist natürlich viel größer und dadurch hat man natürlich viel weniger Lust drauf. Und das fand ich so interessant zu sagen, das ist günstiger. Aber wenn du dann natürlich zurückdenkst, auch zeitlich, ne, auch Zeit kostet Geld, die du dort investierst, gerade sind das ja auch vielleicht auch Leute, die beruflich sehr eingespannt sind, die gar nicht die Möglichkeit haben, andere Leute kennenzulernen oder vielleicht auch sehr introvertierte Leute. Und man kann halt durch dieses Online-Dating viel mehr schauen. Haben wir Ähnlichkeiten? Ticken wir gleich? Sind die Familienwerte für uns wichtig, ne? Wie wichtig ist also, ne, was sind so die Prioritäten? Vielleicht hat diejenige eine Ausbildung oder möchte gerne in die Richtung, ne? Also so, man kann da schon so ein paar Eigenschaften abschauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man natürlich auch das Äußere ganz anders abchecken kann, ne? Ich hätte gerne Blonde. Aber auch der Pool, in dem man fischt, ist natürlich viel größer als irgendwie das Café nebenan. Und man kann in einer kürzeren Zeit natürlich viel effizienter seinen Partner aussuchen. Sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Sonst hätten wir nicht Tinder, Bumble, diese ganzen Geschichten, Parship, Friendship, wie auch immer die ganzen Seiten heißen. Wenn es nicht wirklich so wäre, dass wir einfach in einer kürzeren Zeit viel mehr durchschauen können, dass vielleicht auch der potenziell richtige Partner da durchrutscht, das ist eine andere Geschichte. Aber ich fand das schon sehr, sehr spannend, dass es Seiten gibt, die quasi Pro und Contra auflisten. Also wir verlinken euch gerne die Seite, ich schicke sie dir dann. Da ist wirklich so auch für die einzelnen Länder, also für Asien, Osteuropa und Südamerika quasi, wie viel was kostet, aufgelistet, wie man wo was sparen kann. Also schon ein bisschen schräg.
Es gibt also einen Vorteil bei der ganzen Sache, ist sicherlich die Effizienz. Ich würde auch sagen, es liegt auch daran, dass diejenigen, die an diesem Programm, würde ich jetzt mal sagen, teilnehmen, also sowohl die Männer als auch die Frauen, eigentlich bereits dazu parat sind, dann den ausgewählten Partner zu heiraten. Denn ohne das Heiraten wird es wahrscheinlich nicht mit der Übersiedlung in das andere Land funktionieren. Also egal, ob jetzt der Mann irgendwie nach Lateinamerika reist und dort dann quasi mit der Frau lebt oder umgekehrt, es wird immer dazu führen, dass es ohne heiraten nicht geht, weil einfach die Visa werden nicht funktionieren. Also zumindest so kenne ich das von den meisten Ländern. Man kann einfach nicht sagen, du, ich ziehe da jetzt einfach zu meinem Partner und that's it, oder? Also die Staaten verlangen dann meistens den Status der Ehe. Aber kannst du dir vorstellen, dass dieses Phänomen, diese Art von Partnersuche auch sehr viel Kritik erntet, immer wieder? Und könntest du dir vorstellen, was das wahrscheinlich für Kritik ist?
Naja, dass es nur ums Geld geht, ums Visa, gerade in den USA oder Kanada, dass die ganze Familie nachgeholt werden möchte. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das gerade, weil es Länder sind, die in einem schlechteren sozioökonomischen Status sind, dies natürlich eine Art Befreiungsschlag ist, auch vielleicht wegzukommen von dort, wo man herkommt. Und man kann das natürlich jetzt irgendwie schönreden, aber Geld regiert leider die Welt und wir haben ja schon in einigen Folgen das ja auch kritisch gesehen. Und ich glaube, dass da natürlich auch ein Kritikpunkt sein könnte, dass vielleicht Männer, die normalerweise nicht beziehungsfähig wären, auch die Möglichkeit haben, eine Ehefrau oder einen Ehemann zu finden. Die Frage ist nur, inwieweit diese Person wirklich dann eine Befreiung erlebt, die bestellt worden ist. So stelle ich mir das vor. Also die Kritikpunkte oder das, was mir jetzt zumindest immer wieder spontan in den Kopf gekommen ist, vielleicht sogar auch sadistische Männer, die das ausleben. Gerade wenn wir uns jetzt die asiatischen Frauen angucken, die haben oft ein sehr kindliches Schema, vielleicht sind es junge Frauen, vielleicht können dadurch einfach besondere Präferenzbesonderheiten ausgelebt werden. Genau, und das sehe ich natürlich kritisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, dass asiatische Frauen recht hohen Stellenwert haben im Datingmarkt, also im Vergleich zu asiatischen Männern, die sind ja am schlechtesten dargestellt. Ich glaube, darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten gehabt in einer Folge.
Ja, das ist richtig. Also die Kritik geht genau in die Richtung, dass es quasi, also einerseits missbraucht wird, dass dadurch die Männer, die in ihrem Land, ihrer Region nicht fähig wären, aufgrund von ihrem sozialen Status oder Verhalten oder Aussehen, eigentlich eine Frau oder einen Mann als Partner für sich zu gewinnen. Umgehen dann sozusagen dieses Problem mit so einer Dienstleistung oder mit so einer Möglichkeit. Es wird dann auch oft der Vorwurf gemacht, dass die Frauen quasi wie gekauft werden. Es wird dann oft auch darüber geredet, dass die Frau automatisch schon in einer benachteiligten Position ist, weil wenn sie dann die Übersiedlung mitmacht, in einem Land sozial isoliert, meistens sprachlich auch isoliert, ohne jegliches Netz, Strukturen, die sie schützen, dass die Frauen eben dann dem Mann wie ausgeliefert sind in seinem Herkunftsland. Und zuletzt wird auch noch eine Kritik angebracht, die bisschen gegen die Frauen schießt aus diesen Ländern, also Lateinamerika, Osteuropa, Südostasien. Und zwar geht es in die Richtung, da diese ja so vermarktet werden, meistens als feminin, fürsorglich, liebevoll, sage ich mal, eher dem Mann untergeordnet, höflich und so weiter, kommt es zu einer Entwertung von den hiesigen Frauen, also von den Frauen eben aus Ländern wie Kanada, aus dem Westen insgesamt, genau. Dass man quasi sagt, ja, also weil die Frauen hier ja so schwierig sind, gehe ich in ein anderes Land und hole mir eine Frau, die ja eine viel bessere Frau und Mutter sein kann als da. Also das ist noch so die Kritik, die sehr viele Feministinnen anbringen, wenn man so ein bisschen im Internet rumstöbert und auch in den Zeitungsartikeln, was man dazu meint. Wobei ich dann auch sagen muss, die Kritik schwappt dann schon fast in ein richtig rassistisches Vorurteil. Also da wird dann irgendwie so getan, als wären alle südostasiatischen Frauen Analphabetinnen und würden quasi nur für den Mann zu Hause putzen und als Sexsklavinnen da sein. Also das ist ja wiederum dann auch sozusagen das andere für mich nicht zulässige Resultat von der Kritik.
Ich glaube, dass ich da auch einfach schon viel getan habe, ne? So viele Smartphones, man hat dann doch Kontakt mit der Familie. Es gibt dann durch diese internationalen Vernetzungen halt dann doch natürlich mehr Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht schwarze Schafe gibt, aber ich glaube, die gibt es überall, ja. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass da vielleicht wunderschöne Ehen draus passiert sind, weil ich habe auch Bekannte im Freundeskreis, die quasi über Heiratsvermittlungen geheiratet haben, weil das kulturell bei denen so üblich ist. Und die gehen dann zu einer Person, die kennt in der Gemeinde alle Single-Leute und die vermitteln dann untereinander und dann werden Dates arrangiert und dann lernen die sich kennen. Und die Ehen halten natürlich nochmal ganz anders und man arbeitet auch ganz anders an den Dingen, ne? Als, ach mal, ich habe dich kennengelernt und der Sex war gut und jetzt sind wir vielleicht zusammen oder so, also jetzt übertrieben gesagt. Und dementsprechend glaube ich, dass das schon auch ein Potenzial hat, gerade für die Menschen, denen es vielleicht schwerfällt, sich zu öffnen oder die sich vielleicht auch einfach in ihrer Gesellschaft nicht gut fühlen. Und wir dürfen nicht vergessen, der Genpool wird erweitert. Also ich meine, gerade heutzutage, wenn die kleineren Länder und Dörfer anschauen, haben wir ja doch so Tälerkrankheiten oder Bergkrankheiten, auch hier in Österreich, wo es vielleicht ganz gut ist, wenn ein Genpool von außen noch mal reinkommt, jetzt ohne viel wertfrei, also daran zu gehen, ist natürlich auch ist, dass viele dadurch auch ihren Familien gut helfen können. Es sind dann doch recht viele Familien und wenn die ein paar hundert Euro dann nach Hause schicken können oder die Großeltern herholen können oder vielleicht eine OP bezahlt werden kann, ich glaube, dass da natürlich schon ein sehr guter wirtschaftlicher Profit auch dahinter stecken kann, wenn das aus Liebe passiert und nicht um gebunden zu werden. Und wenn wir jetzt mal so die Ehen hier bei uns anschauen, es hat schon einen Grund, warum wir 50% Scheidungsrate haben, ja. Und vielleicht werden die sogar höher, wenn mehrere Leute Nein sagen können. Vielleicht ist das ein guter Weg. Ja, und ich stelle da in Frage, wo ist da der Unterschied, ob ich jetzt Parship bezahle und meinen Partner finde oder ob ich Male Order Brides mache, ja. Wenn das das ist, was ich mir wünsche, ja. Also wenn das eine Frau oder ein Mann ist, der mich erregt, der mich glücklich macht, wenn man halt auf eine lateinamerikanische Schönheit steht oder auf was Exotisches und man nicht die Möglichkeit hat, im Urlaub jemanden kennenzulernen, dann wäre das natürlich eine super Möglichkeit und ja, aber am Ende muss es jeder für sich selber entscheiden, ne? Wir haben ja auch interkulturell geheiratet, du ja auch. Und auch wenn es doch, würde ich sagen, wir aus dem europäischen Kulturkreis irgendwie geblieben sind, ist es natürlich die Frage, wo ist denn der Unterschied, ob ich mir eine Frau aus Rumänien hole, eine aus Asien oder eine Finnländerin? Ja, jetzt übertrieben gesagt, wo. Es sind unterschiedliche Kulturkreise. Ja, hier in Österreich würden die sogar sagen, ma, der ist von dem nächsten Dorf, das ist ja wie ein anderes Land. Das ist doch nicht dasselbe. Ja, so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ja, aber so.
Ja. Also du meinst jetzt quasi so das Kleinkarierte, so unser Dorf, unser Staat. So in der Schweiz nennt man das Kantönli Geist, also quasi das die Kultur des Kantons. Es ist dann aber noch mal krasser, wenn du wirklich tatsächlich in die kleineren Dörfer gehst. Dann sind 5 Kilometer quasi schon wie 5000 Kilometer und das sind die von Dötte. Also da will man nichts mit zu tun haben. Ja. Das ist wie bei den Stämmen in Amazonas, oder? Also das ist.
Ja, und ich meine, das ist, und dann ist halt die Frage, jetzt haben wir die EU, jetzt können wir uns alle frei bewegen. Und es ist halt, wo ist da jetzt der Unterschied? Also ich finde, so seitdem es irgendwie Flieger gibt und die Leute so viel reisen und unterwegs sind, sind die Barrieren einfach kleiner geworden. Vielleicht hat das was Gutes, vielleicht hat es aber auch was Schlechtes. Ich frage mich halt immer, was die Vorurteile angeht, wie leiden die Kinder darunter? Ne? Also es werden ja vielleicht gemeinsame Kinder rauskommen. Wie wird damit umgegangen? Was müssen die sich vielleicht anhören? Deswegen seid lieb zu denen. wenn ihr solche Familien im Kreis habt. Die haben, kriegen vielleicht schon genügend Shitstorm ab. Da brauchen die nicht noch wie ein unfreundliches Wort. Und man kennt die vielleicht auch nicht. Also ich glaube auch so, dass der Vorurteil, was ich dann schon mal gehört hatte, also in dem einen Dorf, wo ich in Deutschland gewohnt habe, da waren auch so mehrere, ja, Männer mit asiatischen Frauen. Und da hieß es auch mal, die haben die sich eingekauft. Und irgendwann habe ich den einen kennengelernt und die haben sich auf einer Geschäftsreise kennengelernt. Der war halt immer wieder in demselben Dorf und es war halt in dem Café, hat er die Dame immer wieder getroffen. Es war voll romantisch, als er das erzählt hatte, ja. Und alle haben erzählt, ja, der hat die im Katalog bestellt und so, ne. Und er war dann auch so, ja, eigentlich waren das überhaupt nicht die Typ Frauen, aber da hat es einfach gefunkt, ja. Und dann dachte ich auch, ja, ma, diese Vorurteile, ne, die dann so auftreten. Und das fand ich dann ganz, ganz spannend auch zu hören, ne? Weil nach außen wirkte es so, ja, die Männer dort, die sind irgendwie gemeinsam in Urlaub gefahren und haben sich da mal ihre Frauen ausgesucht.
Also ich denke, es ist wichtig, wieder mal so den Mittelweg zu gehen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weil es droht ja ein bisschen so die Tendenz, das zu romantisieren und zu sagen, ja, also da warten quasi die Frauen oder die Männer auf den weißen Prinz, weiße Prinzessin, die sie jetzt quasi so aus dem Jammertal der sozialen, politischen und ökonomischen Lage jetzt rausholt. Da wären wir jetzt quasi bei der berechtigten Kritik an den Leuten, die sagen, ja, das ist eine sozioökonomische Kluft und das wird missbraucht und ausgenutzt. Andererseits muss man auch sagen, wenn man das nur so abstempelt, als würde man da quasi nur die Leute wie im Menschenhandel einfach einkaufen gehen und die mit nach Hause schleppen, das stimmt ja auch wiederum nicht. Also irgendwo ist die Wahrheit in der Mitte. Und du hast es schön gesagt, schwarze Schafe gibt es überall. Also du hast natürlich auch Frauen, die einiges vorgaukeln, dann in dem Land quasi dann vielleicht auch mal die Staatsbürgerschaft bekommen und dann sagen Adieu, ja, das war's dann. Es gibt aber auch Männer, die nehmen die Frau quasi in das eigene Land und missbrauchen sie wirklich. Und beides sollte geahndet werden, beides ist nicht in Ordnung. Aber das ist ja, würde ich sagen, eher die Ausnahme als die Regel. Was mich noch so ein bisschen wie beschäftigt hat, ist, ich habe in einem Blog mal gefunden, das war eine ziemlich krasse Kritik und ich habe einfach gedacht, das muss ich mit dir besprechen. Also man hat dort quasi die These aufgestellt, dass wenn westliche Männer, du hast ja schön das Wort Exotik, exotisches Aussehen und so gesagt, dass westliche Männer quasi gerade so auf asiatische Züge stehen oder von mir aus auch lateinamerikanische, so das Latina und so weiter, dass es quasi eine Sexualisierung der Rassen ist. Und das ist etwas Negatives und etwas, was man definitiv also das sollte geahndet werden. Und die Autorinnen Starr und Adams haben das quasi dann angeprangert. Ich weiß nicht, also das ist jetzt so das erste Mal, dass mir der Begriff Sexualisierung der Rassen vorkam. Wie klingt das so für dich?
Naja, ich denke da mal so an J.Lo oder an Beyoncé. Wo ist da der Unterschied? Ja, also ich werde sicher nie so nachschauen. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern das ist etwas, was anscheinend viele Männer anspricht. Aber ich kann mir natürlich Implantate reinsetzen. So von dem Thema her. Und das sind dann natürlich schon so Sachen, wo man sich das einfach gut überlegen sollte. Ich glaube, dass das schon das nicht mit der Rasse, aber einfach mit der ethnischen Zugehörigkeit zu tun hat. Wir haben einen unterschiedlichen Körperbau und das ist in Ordnung. Ja, und es ist in Ordnung, dass Leute auf Riesenbrüste stehen und es gibt halt einfach Kulturkreise mit Herkunft, wo das mehr ausgeprägt ist. Und es ist, ja, es ist schon ein, also der Begriff, den du gesagt hast, ich würde ihn natürlich mal ein bisschen anders. Also, sondern, also ich würde sagen, die haben bestimmte Merkmale, die für den Herkunft speziell sind. Aber es ist natürlich so. Und das ist das, was ich mit dem Kindchenschema meinte. Ne? Also asiatische Frauen, es gibt ja so zwei Arten, finde ich, von asiatischen Frauen. Einmal oft so die Frauen, wo schon mehrere Kulturkreise zusammengeflossen sind, die dann oft sehr groß sind und nur so ganz leichte Züge haben, die besonders als sehr hübsche Frauen empfunden werden, weil sie oft sehr symmetrisch sind, wenig Falten haben auch, also bleiben sehr lange jugendlich. Dann gibt es natürlich so die kleinen, zierlichen, kindlichen Frauen, aber auch sowas haben wir ja auch hier bei uns im Kulturkreis. Die großen Amazonen, quasi so für uns klassisch die schwedischen Frauen mit den langen Haaren. Und dann haben wir die zarten, dünnen, rassigeren Italienerinnen, also oder Franzosen, ja, da haben wir ja auch quasi diese Sexualisierung eigentlich da, die dort besteht. Dort thematisiert es aber keiner. Ja? Das ist so, was ich kritisch sehe, und ich glaube, wir können das aber halt auch nicht wegtun, genauso wie wir halt die Unterschiede zwischen Mann und Frau einfach nicht negieren können. Wir haben zwar jetzt sehr viel dazwischen inzwischen, also Geschlechter und alle Möglichkeiten, aber es ist natürlich trotzdem so, dass es Unterschiede gibt. Und genauso gibt es einfach Unterschiede zwischen Frauen mit ethischen Ursprung im Asiatischen, sogar medizinisch, ja, an Parametern, oder einer Afrikanerin oder vielleicht einer Südamerikanerin. Und das ist genetisch bedingt einfach. Und das zu negieren, kommen wir in Teufels Küche. Also wir haben gesehen, was das medizinisch macht. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, sondern wir sollten das annehmen, und es ist total wichtig, und da passiert auch gerade ganz viel zum Thema Genforschung. Auch übrigens eine spannende Geschichte, die wir uns vielleicht mal anschauen können, was ja immer mehr Thema wird. Ja, also dass Leute wissen wollen, woher komme ich, welches Krankheitsrisiko habe ich und, und. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet vom Thema. Aber so ganz unberechtigt ist die Kritik nicht. Also ich bin ja jetzt keine Feministin, ne? Ich glaube, das haben wir auch schon mal ganz klar definiert. Aber es ist trotzdem etwas, was ich gut verstehen kann, dass es einigen bewusster ist als anderen.
Übrigens vielleicht noch so ein interessanter Fakt, am Rande. Wusstest du, dass die ersten Versandbräute bereits im 17. Jahrhundert existiert haben? Ja. Und zwar ging es darum, dass man bei der Kolonialisierung von Amerika sind ja die, die da hingefahren sind, ja meistens Männer gewesen, weil man ja wusste, also oder umgekehrt, man wusste ja nicht, was man dort antrifft. So in dieses harsche und unbesiedelte Amerika. Aber als mal die Kolonien dann irgendwie gestanden sind, also mal ein Haus da, mal also so die Grundversorgung da war, waren natürlich nur einfach Kolonien voller Männer. Und die Idee war ja da irgendwie ein Settlement, also irgendwie zusammen eine Siedlung zu etablieren. Und dafür braucht man natürlich auch entsprechend Familien und Kinder und so weiter. Und dann hat man tatsächlich auch offiziell mal so ein Roll Call gemacht, wo man gefragt hat, ja, welche Frauen wären denn bereit, mal in die Kolonien zu ziehen? Und die hat man dann als Heldinnen gefeiert. Das war in der britischen Kolonie Virginia. Und die waren dann quasi, das waren die Heldinnen, weil sie sich getraut haben, da in diese Wildnis quasi zu den Männern zu ziehen.
Verrückt. Aber spannend, oder? Woher das eigentlich stammte. Also das übersteigt jetzt auch mal meine Vorstellung von dem Ganzen. Also, dass das so lange alt ist. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine neumodische Geschichte, aber macht natürlich Sinn. Ja, weil auch dort, vielleicht gab es ja besonders reiselustige Frauen. Ja, oder, also ich finde es ja sehr mutig in dem Fall. Also jetzt zumindest. Damals wusste man ja noch nicht, wo es dann hingeht, ne? Aber auch.
Ja, das Reisen damals war nicht das Reisen von heute, ne? Das ist ganz klar. Also,
Also heute denke ich, naja, dann fliege ich wieder zurück.
ja, das war nicht möglich. Ich würde vielleicht noch gerne, so um dieses Thema dann abzubinden, sagen, was mir fehlt bei diesem ganzen Thema, ist eigentlich die Transparenz bei den Vermittlern. Und auch ein bisschen mehr Informationen seitens der Vermittler und vielleicht auch mal wirklich ein paar Zahlen, wie viel sie denn mit dieser Vermittlerrolle eigentlich verdienen. Also inwieweit ist das Geschäft ja undurchsichtig im Sinne, dass vielleicht mal auch beide Seiten, ich weiß nicht, ob die Frauen was zahlen, ich weiß nur meistens, dass die Männer das zahlen, aber ob die vielleicht auch über den Tisch gezogen werden. Also ob eben diese Summen von 6.000 bis 25.000, über die wir uns unterhalten haben, tatsächlich mal berechtigt sind, oder ob das auch ein bisschen so aufgeblasen ist, um ja einfach mal Kohle zu machen. Und da wäre ich dann wieder so einer der Kritiker und zu sagen, also aus Liebe und Glück und Zusammenkommen, klar, bei Aufwand darf man auch was verdienen, sonst würde man das nicht machen, aber da sollte man sich nicht so, ja, unbedingt daran unberechtigt bereichern. Wir würden uns übrigens wahnsinnig freuen, wenn ein Paar, das sich so kennengelernt hat, über eine Agentur, ja, also mit uns mal eine Episode aufnehmen würde und von den Erfahrungen erzählen würde, wie das denn war mit der Sprache, mit der Kultur, überhaupt mit dem Kennenlernen, wie haben Sie das empfunden? Also es wäre wahnsinnig spannend und wir beide würden uns freuen. Deswegen geht herzliche Einladung raus an alle, die mal sowas durchgemacht haben und die sich trauen würden, auch anonym mit uns zu reden.
Also da kann ich nur zustimmen. Ich fände das total spannend. Oder vielleicht gibt es ja auch Kinder, deren Erwachsene, also inzwischen erwachsene Kinder, die das von ihren Eltern wissen. Das fände ich auch ganz spannend, wenn man da mehr Einsicht oder mehr Input dazu kriegt, wie es der Familie ergangen ist damit. Weil wir konnten ja jetzt natürlich nur ahnen und spekulieren darüber. Und mich würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Schickt uns gerne eine E-Mail oder kontaktiert uns über Instagram dazu. Genau. Und wir freuen uns, hoffentlich weitere kontroverse Themen gemeinsam mit euch zu beleuchten.
Vielen Dank, Miriam. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.